Hallo, da sind wir wieder bei Good Morning Pets. Ich bin Katharina.
Und ich bin Christina. Wir sind Hundetrainerin und Tierärztin und erzählen euch und uns jede Woche das, was uns bewegt im Alltag, das, was ihr für Fragen habt und die Themen, die uns so interessieren. Aber heute ist ein besonderer Tag, weil heute ist Heiligabend.
Ja, genau. Deswegen ein ganz besonderes Thema zu einem ganz besonderen Tag.
Genau, nicht gar kein Thema heute. Zumindest kein erzieherisches oder medizinisches Thema, glaube ich, haben wir gedacht. Das ist, wir erstmal euch, glaube ich, fröhliche Weihnachten wünschen. Das ist schon unsere, ich glaube, 19. oder 20. Folge jetzt.
Ja, ich weiß es gar nicht.
Das heißt, man könnte ja wegen der Null schon fast ein Mini-Jubiläum sein.
Und das Jubiläum dann noch an Weihnachten.
Ja, kann ja nur gut sein. Wir hoffen, wenn ihr das hört, seid ihr in den letzten Vorbereitungen für die festlichen Tage, die da kommen. Wir hoffen, dass ihr vorwiegend schöne Sachen vorhabt, sowohl mit den Vierbeinern als auch mit den Zweibeinern, die dazugehören. Und dass der Baum noch steht, stehen bleibt und ihr auch nicht wegen Lametta oder sowas mit der Katze in der Notaufnahme landet, obwohl das ja auch meistens erst dann ein paar Wochen später ist.
Wir wollten über schöne Dinge sprechen.
Ja, ach so, nicht. Also der Baum steht, der Baum brennt nicht, die Sachen da dran.
Das Haus brennt auch nicht.
Genau. Und wir hoffen, ihr habt schöne Weihnachten. Apropos Haus brennt nicht. Das ist tatsächlich die Überleitung.
Nein.
Zur ersten weihnachtlichen Geschichte. Also ich hatte vor langer Zeit mal eine Kundin bei mir. Die kam mit ihrer Katze. Die Katze war lebendig. Das war eigentlich auch schon das verwunderliche Unterspektakel da dran. Weil die Frau kam und sagte, sie müssen gucken, ob es meiner Katze gut geht. Ich sage, warum? Was muss ich machen? Sah ganz putzig aus da in ihrer Kiste. Ja, wissen Sie, ich habe so wegen der Weihnachtsstimmung und für die guten Gedanken und für den Frieden in der Welt mir zu Hause eine Kerze angezündet. Und dann bin ich eingeschlafen. Und als ich wieder wach war, hat die Kerze auf den Tisch, halt, war ausgebrannt so, ne, und hatte dann ein bisschen Feuer gefangen und hatte sich die ganze Flammenwelt ein bisschen vergrößert. Und ich habe das ganz hektisch gelöscht und ich habe meine Katze gesucht. Ich habe die nicht gefunden und ich bin eingeschlafen. Und ich habe gedacht, meine Katze wäre verbrannt. Und ich dachte mir so, rückstandslos verbrannt bei einer Kerze für den Frieden. Ich bin skeptisch. Und ich habe das gelöscht und gelöscht und meine Katze gesucht. Und ich habe sie nicht gefunden und ich war so traurig. Und dann bin ich schlafen gegangen. Und meine Katze war im Schlafzimmer. Die fand es nämlich, dass es gestunken hat und war ist aufs Haus gegangen.
Ja, dann wäre sie mit der Katze trotzdem in die Praxis gekommen.
Weil sie einmal gucken wollte, ob die eine Rauchvergiftung hatte oder so. Hatte die natürlich nicht. Das reichte nicht. Wir haben Tiere manchmal mit Rauchvergiftung, hatte die Gott sei Dank mit. Aber ich fand die rückstandslos implodierte Katze wegen der Friedenskerze sehr schön.
Das ist wahr. Ich meine, das wäre nicht schön gewesen.
Nein, das wäre gar nicht schön gewesen. Die Geschichte war sehr süß. Manchmal hört man ja so absurd.
Ja, aber man macht sich ja auch Sorgen um sein Tier. Und wenn das dann plötzlich brennt und das Tier ist nicht mehr da,
ja,
kann es sein können, dass sie plötzlich in Flammen aufgeht.
Ja, und ich meine, klar, man hat ja auch selten dann irgendwie realistische Vorstellungen in dem Moment, was alles passieren sein könnte. Weil an sich, ich glaube, wenn man normal den Adventskranz auspustet und die Katze ist nicht da, dann denkt man sich als erstes, naja, stinkt ja auch, die ist weggegangen oder die schläft eh nebenan oder so. Aber in Gefahrensituationen halt vielleicht nicht.
Nee, das kann ich mir denken. Oh weh, oh weh, oh weh. Oh Mann, ja, überlegt. Erlebt man wahrscheinlich so manchmal komische, kuriose Sachen, ne? Wenn wir schon dabei sind.
Ja.
Was noch?
Aber weiß ich
hau
nicht.
Raus.
Was noch? Oh, ich weiß noch, dass ich, als ich noch junge Tierärztin war, auch noch unerfahren. Noch jünger als jetzt, kaum zu glauben. Und da hatte ich noch in Berlin gearbeitet dort und meine Assistenzjahre da gemacht, an der Uniklinik. Und da mussten wir ja auch dann immer im Notdienst all die Tiere annehmen, die sonst so kamen. Also, ne, die, dann, wenn die Feuerwehr was gebracht hat. Also, und weil ja auch dieses Vogel- und Wildtierinstitut bedingt bei uns mit angeschlossen waren, sind die natürlich für die Übernachtüberwachung erstmal auch bei uns angelandet, logischerweise. Mhm. Erstens mal gab es extrem viele Enten und Schwäne, die immer gerettet wurden und dann gar nicht wussten, was sie bauen sollten, weil ihnen angeblich die Füße festgefroren waren auf dem Eis. Und die haben die dann da runtergepflückt, die Leute.
Moment, aber wenn die sind die dann wirklich festgefroren? Dann, oder
also ich habe noch keine gesehen.
Aber die müssen sich doch dann auch anfassen. Also wer nimmt denn einen Schwan unter den Arm?
Vielleicht hat er ja auch tief geschlafen in dem Moment, wo er da weggeritten
ist. Doch mal. Nein, jetzt mal im Ernst. Ich gehe doch nicht auf so einen Teich und klopfe da einen Schwan aus dem Eis. Das ist ja auch für mich nicht ganz ungefährlich. Oder können die wirklich, ich meine jetzt in doofe Frage, können also, die festfrieren?
Ich würde denken, irgendwann können die bestimmt festfrieren. Aber die haben ja sehr lange auch erstmal dieses System, dass die machen ja Kälte über die Füße. Die haben ja quasi so einen Hin- und Rückgefäßlauf, dass sie genug Wärme in die Füße leiten, dass die Füße nicht absterben, aber dass sie ja diese kalte, dass sie die Kälte über das Blutsystem ja auch wieder mit zurück transportieren.
Ja.
Also insofern, ich würde schon denken, dass man natürlich irgendwann bei einem krassen Temperatursturz, sonst könnten ja auch weder Kinder noch vielleicht Hunde, ich weiß nicht, aber Kinder, aber ich bin jetzt Hunger, aber das Herz ist halt bei den Themen, ne? Der auch feucht dann.
Das tut dann auch weh, wenn man
aber das tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals eine von denen, die wir da hatten, hatte, die wirklich richtig festgefroren war. Dass das grundsätzlich auch irgendwann bestimmt bei ungünstigen Verhältnissen möglich ist, kann ich mir schon vorstellen. Aber erstmal sind die ja auch darauf ausgelegt, dass die nicht gleich. So, und einmal Kaffee kriegt ich halt eine Ente. Die wurde mir vorgestellt, als sie könnte laufen. Nein, sie könnte fliegen, aber sie könnte nicht laufen. Und das ist aber schwierig festzustellen, ne? Eine Ente, die du in die Praxis kriegst oder da in die Klinik kriegst, die du behandeln sollst, und die fliegen kann, aber die nicht laufen kann. Warte. Na, komm jetzt hier hoch oder sei still.
Alma, komm, keine Diskussion. Alma, dann leg dich hin. Na, okay. Ja.
Also dann kam diese Ente zu mir und jetzt war ich ja der kompetente Tierarzt, der irgendwie das retten musste. Nein, also was eh passiert bei Wildtieren, das ist ja sowieso so, die gehen ja meistens in unsere Obhut rüber. Das heißt, selbst wenn man auch als blutiger Anfänger, der eh schon nicht auf Vogel spezialisiert ist, nicht so richtig weiß, man muss es ja wenigstens sich nicht noch dann vor anderen Menschen blamieren, bevor man sich irgendwo Hilfe holt. Aber auf alle Fälle hatte die halt kein offensichtlich gebrochenes Bein oder irgendeine Lahmheit oder so. Das habe ich schon gefühlt. Also ganz stulle ist man ja auch nicht als Anfänger.
Ja, beruhigt.
Ja, also das sind ja so die Klassiker, was man denkt. Ne? Kann fliegen, kann nicht laufen, okay, ist irgendwie verletzt an den Beinen,
ja,
oder sowas. War die aber nicht. Aber die haben Stein und Bein geschworen, dass die nicht laufen kann. Und ich wollte das sehen, warum sie nicht laufen kann. Und wir hatten die... Darf man eigentlich gar nicht sagen, aber es glaube ich lange genug zurück.
Als die arme Ende, jetzt kommt die was
ist. Nein, wir hatten so Klebeband extra für Tiere, was halt nicht richtig klebt auf Fell und auf Federn, was du eigentlich nur zum Fixieren von irgendwas, ja, für einen kurzen Moment nimmst. Und daraufhin habe ich das halt einmal um die Ente gestratzt, um die Flügel, weil sonst fliegt die ja weg. Wie willst du denn sonst gucken, ob die wirklich nicht laufen kann? Hätte ja auch schon was Neurologisches vielleicht irgendwie doch sein können, dachte ich als Anfänger. Also habe ich diese Ente getaped und abgesetzt, um zu gucken, was passiert. Für alle, die es nicht wussten, Enten brauchen ihre Flügel, um das Gleichgewicht auszulatschen, auch wenn es am Körper liegt. Weil es machte, die Ente landete vorneüber. Sie saß auf dem Boden, sie ist 10 cm hoch. Wer wird es ihr nicht getan haben?
Sie hat natürlich nicht.
Die Lage, ich habe die abgesetzt, aber sie ist halt wie so ein, kennst du diese Männchen, die man anpinkt und die dann so auf dem Boden.
Ja, und so Striche ab Männchen.
So ungefähr sah das aus. Ich habe dann gedacht, ich überlasse das am nächsten Tag den Profis. Ich komme hier nicht weiter. Habe sie gepäppelt und gefüttert und stationär aufgenommen. Und natürlich dieses Ding wieder abgemacht. Das war ja eher nur für den Moment, ja.
Und wie geht es der Ente heute?
Die Ente ist gesund nach Hause gegangen dann. Wirklich. Sage ich jetzt nicht nur, weil Weihnachten ist.
War das also kein Weihnachtsbrauch? Bratenente, nein, war das eine...
So ist auch Ente vom Teich. Ja, ja, klar. Sonst wäre das ja auch anders. Sonst kannst du ja auch noch mal andere Sachen vielleicht laufen oder so. Und
komm mal. Komm.
Das war Almas Kommentar auf unsere Weihnachtsfolge bei Weihnachtsbraten. Ente, Braten, Moment, Mutti.
In diesem Hause gibt es höchstens vegetarische Enten.
So, werden deine Tiere vegetarisch ernährt?
Ach nee, die ja nicht, stimmt, du hast
ja. Das ethische Thema machen wir nicht.
Nein,
ja auch. Das liegt mir sehr am Herzen, aber das machen wir nicht.
Ist ja auch.
Nee, was weiß ich sonst? Ich hoffe, sowas darf man erzählen. Ich glaube, es liegt tatsächlich jetzt 15 Jahre zurück oder sowas.
Das heißt, die Ente wird heute.
Heute wahrscheinlich Ente. Nicht mehr leben. Wahrscheinlich wird sie jetzt von oben runter gucken und sich denken:
Na, vielleicht hat sie innerlich gespürt, dass du es auch nur gut mit ihr gemeint hast.
Es ist ja auch nicht schlimm, ne? Man fällt ja auch mal um im Leben, ohne dass es gleich.
Ja, aber wenn du hinfällst und dann hast du die Arme nicht zum Abfedern.
Sie ist ja klein, sie ist nur auf die Seite geplumpt.
Ja,
das ist ja gar nichts passiert.
Ja. Für die Ente war sicherlich ein traumatisches.
Ja, denn ich merke schon, du bist wieder ein richtig hilfreicher Gesprächspartner.
Ich bin auf jeden Fall immer pro Ente.
Guck mal, Alternative wäre gewesen zu sagen, sie hat was Neurologisches, ich nehme bei sie ein.
Nein, okay, ich sehe es ja ein. Dann tapet man die Ente lieber und lässt sie immer auf die Seite fallen.
Ja, weiß jetzt jeder?
Genau.
Nicht nochmal.
Nein, auf keinen Fall. Also wenn ihr mal irgendwann eine eingefrorene Ente findet, tapet ihr nicht die Flügel.
Ja.
Das ist, wir müssen ja auch eine Lehre daraus ziehen, aus dem Ganzen.
Na, das waren ja zwei Geschichten. Ne? Das eine waren ja die ständig eingefrorenen Vogelfüße und das andere war das. Und tatsächlich den einzigen freiliebenden Biber habe ich auch in der Zeit gesehen. Ne? Der kam mit einem, ja, da hatte dem einer, das war mies.
In Berlin?
Ja, in Berlin. In Berlin kamen die Biber. Wir haben ja auch viele Stadtjäger in Berlin, ne? Tatsächlich. Also deswegen hat man ja auch, obwohl man mitten in der Stadt gefühlt ist, überproportional viele Jagdverletzungen, Wildschweinunfälle und sowas bei den Jagdhunden dann da, ne? Ja, weil ja die ganzen Stadtjäger da sind.
Ja, also Berlin mit Wildschweinen und sowas.
Ja, ja. Habe ich auch schon gesagt. Habe ich auch schon gesagt. Morgens im Schnee. Ja. Nee, der Biber kam, weil dem einer irgendwie eine Ecke aus dem, ich sag mal, es sah aus, als hätte ihm irgendwann jemand eine Ecke aus der Kelle gebissen. Man sagt ja nicht aus dem Schwanz, aus der Kelle gebissen. Und das hatte sich ganz übel entzündet und war da am Eitern und den hatte jemand gebracht. Ich weiß nicht, ob der aktiv gebracht wurde von einer Organisation, die diesen Biber beobachtete, oder ob das ein Fundtier war, das weiß ich nicht mehr. Aber ja.
Ein Biber. Mitten da. Also
der sah auch so ein bisschen verloren aus auf der Station. Möchte bauen. Möchte irgendwo tief sitzen. Konnte ja auch nicht ins Wasser. Wie willst du denn diese Wunde zum Heilen kriegen, wenn du den irgendwo schwimmen lässt, ne? Das kannst du richtig sehen. So. Toll. Alles war besser, außer das.
Aber ist für so ein Wildtier ja auch ein Drama eigentlich, ne? In so einer Klinik plötzlich und dann von den Leuten so angefasst werden.
Also wenn wir haben da auch viele von den Greifvögeln, also repariert jetzt im Sinne von wirklich Platten auch auf die Knochen da gemacht und so. Die saßen manchmal auch wirklich dann, dass wir die, also Käfige darf man ja theoretisch nicht sagen, aber natürlich sind das diese Stationsboxen gewesen und die waren auch hoch, sodass da so ein bisschen, je nachdem, was die hatten, die so ein bisschen hüpfen wenigstens konnten. Aber natürlich mit dem frisch getapten Flügel sollten die ja auch nicht 7 Flugversuche gegen irgendeine Wand machen oder sowas. Und dann haben wir auch vorne die manchmal verhängt einfach, ne, dass die viel weniger Reize kriegen. Und dann war auch da, dass da nicht jetzt jeder reinlatscht, um mal den Vorhang aufzureißen und zu sagen, oh, Turmfalke! Ja, ist ja schon spannend. Also ich muss sagen, es wäre gelogen, wenn ich nicht extra mal geguckt hätte, ob es dem Biber besser geht.
Der Biber hat sich jedes Mal zu Tode erschrocken, wenn du da um die Ecke geguckt hast. Nein.
Der war echt bedröppelt. Also falls mal jemand hätte sehen wollen, wie jemand überhaupt nicht versteht, wie das passieren könnte. Gestern noch einen Damm gebaut, heute da.
Oh.
Aber er ist heile entlassen und das wäre definitiv in kürzester Zeit in der Blutvergiftung geendet. Also das war so eitrig, dass der bald dahin gewesen wäre. Sonst hätten sie ihn ja auch nicht gekriegt. Das ist ja immer, ich habe ja auch aus meiner Zoozeit und so, ne? Im Prinzip ist ja fast schon bei jedem Wildtier oder Zootier mehr oder weniger die Prämisse, wenn du dann ohne Narkose rankommst, ist ja auch schon fast zu spät eigentlich.
Ja, ja. Wenn wir vorstellen. Oder jetzt dem Biber heute?
Der ist aufgesund. Ich würde jetzt zu Weihnachten auch keine Geschichten erzählen, die schlecht sind.
Ach so. Die Frage war jetzt eigentlich unterschwellig, wie alt wird so ein Biber? Weißt du das? Wie lange können die?
Oh, eigentlich weiß ich das, weil das Lieblingstier meines Sohnes ist. Ich hätte irgendwie gedacht 15 bis 25, vielleicht sogar bis 35.
Echt so lange?
Also schon alt, ja.
Okay. Also nicht so wie ein Meerschweinchen oder so.
Falls ihr nachher einen Schnitt zufällig an dieser Stelle merkt, habe ich Blödsinn. Wir haben das noch
mal auch noch mal nach dem Alter nach der Lebenserwartung des Bibers. Ich stelle auch mal unverschämte Fragen, das muss auch kein Mensch wissen, aber das.
Nee, gerade ja, aber es war auch toll und diese Kenne. Ich habe aber auch zweimal, ich hatte nochmal Glück, ich war nach dem Studium, hatte ich das große Glück und Privileg, eine etwas längere Reise zu machen und die führte mich unter anderem zu ungefähr der Mittsommernachtswende oder wie das heißt, Mittsommerfest, wie auch immer. Diese Zeit halt, wenn es nicht richtig dunkel wird, nach Kanada. Und da war so, also war schon freies Gehege, zu wo man spazieren gehen konnte. Und nachts um drei war es ja dann schön dämmerig hell und dann sind wir halt losgezogen. Und als erstes, als wir da standen und guckten, ob irgendwer kam, klopfte da vor uns der Biber im Wasser tatsächlich und der war nicht schüchtern. Also ist ja immer auch bei Wildtieren, wenn es jetzt keine furchtbaren Raubtiere sind und du ganz friedlich und die merken, du willst ja auch nichts, die können ja auch unterscheiden, ob du ein Jäger mit einer Pistole bist oder nicht. Die sind ja auch nicht blöd, ne? Und da durfte ich tatsächlich ziemlich nah ran und einfach gucken, wie der aussieht. Das war schon sehr faszinierend. Und dann ist er vor mir lang gewatschelt und nochmal auf der anderen Seite in den See. Das war, also das sind so wirklich. Genau. Und als ich dann dachte, es geht gar nicht mehr besser, kam eine Elchkuh mit ihrem Kalb aus dem Gebüsch gestratzt und ging über den See und sie warteten bzw. schwammen dadurch. Das sind ja oft so nicht so ganz so tiefe Tümpel. Und dann sind die da einmal so quer rüber und der Biber hinterher. Und als sie dann sehr nah an seinem Biberhäuschen waren, hat er immer mit der Kelle so pam, pam, pam.
Ganz schön große Klappe so einem Elch gegenüber, ne?
Ja, bis schon. Ja. Also das war ein Traum, ja.
Ja, das ist schon mal toll, wenn man draußen irgendwelche spannenden Tiere trifft, die man so nicht überall trifft. Ich habe ja mal Wolfsrudel heulen hören.
Ehrlich?
Im Urlaub, ja.
So in echt, so in eher echt. Nah dran und nicht jetzt außer laut.
Ja, das fand ich halt auch ein sehr faszinierendes Erlebnis. Ja, tatsächlich auch in Deutschland, da muss man gar nicht so weit weg. Also es war wirklich schön, das zu hören. Ich habe erst gedacht, ob ich mich da irgendwie vertue, ist das ein Hund? Und dann kam es von links, dann kam es von rechts, dann muss mehr. Dann hörte man irgendwie, ich weiß nicht, ob es ein Hirsch war, so ein
Röhren.
Und das ging eine ganze Weile. Also es ging 2 Stunden, hat man sich das.
Echt?
Ja, immer wieder von der anderen Seite, wieder weiter weg, wieder näher. Und ja.
Aber gesehen keinen?
Nein, das war nachts, als wir auf dem Campingplatz waren im Urlaub. Und ja, da hat man das gehört. Das war echt total schön.
Also du bist nicht losgezogen und hast mal die Taschenlampe angemacht?
Ich war sehr mit mir am Hadern. Aber ich habe auch gedacht, wenn jetzt wirklich da ein Wolfsrudel gerade am Jagen ist, weiß ich nicht, ob ich dann unbedingt direkt durch die Gruppe gehe. Wobei die bei Menschen ja, glaube ich, doch Respekt haben. Und ich glaube nicht, dass ich zum Beuteschäber gehöre. Aber trotzdem ist man da ja ein bisschen verhalten. Aber es war einfach wunderschön, das so zu hören. Das war echt
das doch, ich.
Klasse. Ja. Man muss gar nicht immer nach Kanada. Aber.
Nee, das war einfach auch. Also so viel Glück hatte ich auch tatsächlich auch, glaube ich, keinen. Doch, ich hatte noch mal Glück auch auf einer Reise mit einem Nasenbär. Der war am Strand und der war ganz begierig darauf, seine Krabbenreste zu verbuddeln und an anderer Stelle noch mal zu buddeln, ob er was hatte. Und der war so in seine Buddelei da vertieft, der hat mich tatsächlich auf Armeslänge rangelassen, ne? Dass ich richtig gucke konnte, Nase und alles, ja. Und dann, also da habe ich so richtig Close-Up-Nasenbär-Fotos gemacht, wie der mit seiner Nase quasi in meine Kamera kriecht, weil er da schnüffelt und buddelt.
Ach, wie süß.
Das war sehr schön.
Ja, ich höre schon, deine Reisen sind vielleicht schon mal ein bisschen weiter gegangen. Ich komme ja nicht immer so weit weg hier.
Aber das war ja auch früher. Heute erzähle ich ja alle die Geschichten, die ganz früher waren, wo ja auch keiner mehr sagen kann heute, oh mein Gott.
Nein, das stimmt. Man darf auch jetzt nicht so Geschichten erzählen, die gerade gestern passiert sind. Aber ich hatte auch mal eine lustige Geschichte, also aus der Hundeschulzeit, also im Nachhinein lustig, sage ich mal. In dem Moment ist es eigentlich nicht lustig und für den Hund oder für das Frauchen entsprechend war es auch nicht wirklich lustig in dem Moment. Aber wenn man das nachher erzählt, ist es lustig. Dass eine Dame ihrem Hund, sie meinte es ja gut, im Winter, es war kalt, einfach einen dicken warmen Mantel angezogen hatte. Und als sie dann nach dem Spaziergang nach Hause wollte, hat der Hund sie nicht mehr rangelassen, das Ding hinauszuziehen. Und hat wirklich alles gegeben und schnappte und also wirklich so richtig, ne?
Ja.
Und dann hat sie es halt erstmal dran gelassen und Ja, dann blieb das Ding drin. Sie hat gesagt, wenn das versucht, dann haben wir dann nur 2 Tage in der Wohnung mit diesem dicken Wintermantel rumlaufen.
Weil sie nicht dran kam.
Sie hatte keine Chance mehr ranzukommen. Man ist einfach ganz furchtbar, dass dieses Ding an- und abgezogen wurde, scheinbar.
Und den Mantel
dann kam ich zum Einsatz.
Um den Mantel auszuziehen.
Tatsächlich, um den Mantel auszuziehen. Also es war halt wirklich diese Situation. Der Hund war ja so freundlich und lief mit und hört.
Ja.
Nur er ließ sich wirklich absolut nicht anfassen, von mir dann tatsächlich auch nicht.
Aber, den Mantel auszuziehen.
Ja, es war einfach, ich sag mal, das Traurige daran war halt, es war halt nicht geübt worden oder so.
Würde ich tatsächlich auch nicht per se bei jedem Tier üben.
Nein, man dann muss man
irgendwann übst du halt auch einfach an. Und wenn es an ist, ist angeübt, aber aus noch nicht.
Nein, man muss nicht alles üben, das ist schon richtig. Aber ich sag mal, es ist höchstwahrscheinlich dann, würde ich jetzt mal ganz stumpf behaupten, immer so gewesen. Das ist ja oft so, dass so ein junger Hund, so ein Welpe oder was, der lässt sich auch irgendwie alles gefallen, findet es vielleicht kacke, aber lässt sich einiges gefallen.
Ja, oder die Gegenwehr tut nicht weh, ne?
Ja,
das sind wir auch. Oder die Gegenwehr beeindruckt einen wenig, ja, ne?
Das ist es. Und dann werden manche Dinge vielleicht immer einfach so gemacht.
Gut, Frau Pauser, wenn Sie bitte heute Jacke aus.
Ja, das war halt irgendwann so dieser Punkt, wo der Hund wohl gedacht hat, jetzt reicht's. Ich habe keinen Bock, irgendwie hier befummelt zu werden oder was.
Witzig, ne? Hat aber da mal nichts eingeklemmt oder so. Kein Fell und so. Das war einfach nur, ich bin dagegen.
Genau, dagegen. Und der Hund war halt dann auch in einem Alter, wo dieser Punkt kommt, wo die sich eben nicht mehr alles gefallen lassen, wenn man es bis dahin immer vielleicht etwas grobmotorisch gemacht hat. Nicht böse, ne? Also darum geht es gar nicht.
Ja, auch einfach ungeschickt vielleicht, ja, ne? So wie die Ente.
Hat 100 Mal gesagt, wahrscheinlich, ich gehe davon ganz stark aus, auf höfliche Art und Weise 100 Mal gesagt, dass es unangenehm findet. Und beim 101. Mal hat das halt so deutlich gesagt, dass ihn leider keiner mehr anfassen wollte. Tatsächlich.
An der nächsten Cocktailbar musste dieser Mantel auch.
Ich war eigentlich dann am Ende eigentlich nur die Böse, in Anführungsstrichen, die diesen Mantel irgendwie wieder von dem Mund runtergekriegt hat. Ich habe ihn dann tatsächlich einfach ausgezogen. Ne? Also,
ist so.
Ja, also auch so. Ich hatte dann ein Zähnchen am Finger, aber es ist nichts passiert oder so. Es war jetzt halt nicht todernst, ne? Es war jetzt kein Killer. Aber es war halt so, dass am Ende ich war dann halt diejenige, welche der Mantel wurde, glaube ich, nie wieder so. Also so in dem Moment war es halt schon etwas anstrengend, aber im Nachhinein doch eigentlich ganz witzig.
Das stimmt. Ach, aber ich finde, das wäre auch vielleicht der Wunsch, falls wir doch zu Weihnachten Feedback kriegen. Ich finde, es gibt so viele lustige Geschichten. Bei mir ist ein bisschen schade, ich weiß sehr, sehr oft Geschichten. Wenn ich sie aber erzählt habe, habe ich gemerkt, vergesse ich die. Ich erinnere mich dann nicht mehr so gut daran, was ich schon erzählt habe. Und es ist eher, dass dann mal irgendwer zu mir sagt, oh, weißt du noch? Und dann, wenn ich das dann höre, dann habe ich genug Ansatz, dann weiß ich es wieder. Aber tatsächlich ist es dann auch oft weg. Also diese Ente nicht.
Ist ein bleibender Eindruck.
Ja.
Wir haben jetzt auch alle dieses Bild vor Augen von der Ente, glaube ich.
Ja, jetzt werden wir sehen, ob es schlimm ist oder nicht, ob ein Shitstorm auf mich niederhagelt.
Wahrscheinlich.
Aber es hat sich niemand verletzt und am Ende war es auch irgendwie witzig und es war auch sicherlich nicht das einzige im medizinischen Bereich im weitesten Sinne Mensch und Tier, was jemals komisch gelaufen ist, wenn Anfänger versuchten, das Richtige zu tun.
Der ist ja auch so ein Ding, glaube ich, wenn man als Tierarzt jetzt, da hat man ja mit sehr vielen verschiedenen Tierarten auch zu tun. Das ist ja nicht so, dass du in jeder Praxis jetzt, da sind es ja überwiegend, denke ich mal, Hunde, Katzen, auch Kleintiere. Aber wenn du anfängst und dann, ich meine, so eine Ente oder ein Schwan oder irgendwelche.
Ich habe eh so Angst vor Schwänen.
Ja, habe ich auch Respekt vor, ne?
Es gibt so einen Trick, wie man die trägt. Ne? Jetzt bin ich der Star. Beim ersten Mal, ich hatte immer Angst, ich hatte Glück ganz lange, dass nur Enten kamen. Und dann kam der erste Schwan und der Schwan musste behandelt werden. Und ich hatte so Angst vor Schwänen. Es gibt auch so eine uralt Geschichte in meiner Familie, wo eins unserer Familienmitglieder bösartig von einem Schwan, der sich nicht fotografieren lassen wollte, gejagt wurde um einen Baum Meter hoch. Das hat er sicherlich befeuert.
Baum flüchten, oder?
Nein. Deswegen weiß ich nicht, ob das zusätzlich befeuert hat, aber ich habe auf alle Fälle nicht mehr. Jetzt weiß ich, wie es geht. Weißt du, wie man Schwäne trägt?
Ich habe noch nie einen Schwan getragen. Das ist tatsächlich mal zu meiner eine
Wassermelone.
Eine Wassermelone habe ich auch schon getragen, aber noch keinen Schwan. So, erzähl mir, wie es geht.
Also man nimmt den Schwan von hinten, sodass die Flügel quasi am Bauch sind und umfasst den. So, dass dann die Füße nach vorne gucken.
Ah.
Und der Hals, den nimmt er dann zum Ausgleich nach vorne, aber selbst wenn er ihn nach oben zu dir hochschlängelt, kann er dir nicht wirklich nennenswert mit dem Schnabel was machen. Das ist ja auch jetzt nicht so ein krass schlimmes Kampfwerkzeug. Das tut vielleicht weh, aber es würde mir ja den Finger nicht abreißen.
Nein?
Nein.
Warum haben dann alle so eine Angst vor Schwänen?
Na, weil die groß sind und flattern und treten und schon auch giftig sind. Ich meine, hast du die mal...
Ja, aber wenn der nur schreit und flattert...
Na, das tut schon weh, ne? Also es ist ja... Okay. Also ich denke, ich habe es noch nie so weit kommen lassen. Und den ersten Schwan, an den ich dann mich so tänzelnd von hinten rangewagt habe...
Der muss aber auch schnell sein, wenn du...
Ja, das ist das. Du hast halt auch nur ja einen Versuch, weil sonst ist er ja schneller.
Oh mein Gott.
Und dann hatte ich diesen Schwan auf dem Arm und beim ersten Mal hatte ich noch Angst vor dem Hals. Und dann hatte ich meine Kollegin, die auch mit Dienst hatte, gebeten, ob sie den Hals ein bisschen von mir weghält. Nee, gar nicht. Das war der Schwan davor, als ich lernte, das soll
war das. Schon so viele Schwäne.
Ja, ich habe mich da nicht dran getraut.
Die Kollegin ist noch.
Ja, klar. Die war so alt wie ich. Oder ist so alt wie ich.
War.
Wir sind auch noch befreundet.
Das gehört.
Und ich sag ihr das mal. Nee, und... Denn das war der Schwan davor, nämlich deswegen wusste ich das. Ich hatte sie dann auch gebeten, den Hals zu nehmen. Das war aber nicht so schlimm. Beim Mal davor hatte ich das gemacht, als sie sagte, komm, ich zeig dir, wie das geht. Die sind gar nicht so schwierig, man muss es ja lernen. Ne? Und dann hatte ich Angst, weil ich mit ihr durch die Türen musste, vor diesem Kopf von dem Schwan. Ne? Auch das ist ja schon, auch das ist genauso lange her wie die Ente ungefähr. Und dann habe ich so zack diesen Hals genommen von dem Schwan. Und dann sind wir bis zum Röntgen gegangen, weil wir in Röntgen mussten. Und irgendwann auf halber Strecke der Schwan so.
Okay, lebst der Schwan noch?
Der Schwan lebt.
Wie geht es dem Schwan heute?
Auch dem Schwan geht's gut. Ich habe einfach den Griff ein wenig gelockt. Aber es ist so lächerlich, ne? Also deswegen kann ich da auch so drüber lachen, wenn du dann in dem Moment denkst, oh Mann. Er wiegt nicht mal ein Drittel von dir. Er ist auch kein Raubtier.
Aber fast.
Aber fast. Fenster. Ja, und dann spulen wir die Zeit vor, so ungefähr 10 Jahre, als ich in der Tierklinik gearbeitet habe, kam die Feuerwehr mit einem Schwan. Und alle Kollegen, oh mein Gott, da kommt ein Schwan, ich weiß gar nicht, was ich jetzt mache. Sondern ich sage, lasst mich. Kein Problem.
Da
muss ich so reden, den Schwan, ohne ihn am Hals zu würgen oder dergleichen. Alleine bis zur Behandlung und habe ihn sogar behandelt. Auch der, dem Schwan geht's gut, der hat auch nichts Schlimmes.
Ich überlege, glaube ich, einen Schwan zu Weihnachten schenke.
Nein, diese Buzzer doch für Wölfi.
Ach so, dieses Buzzer-Ding wolltest du ja haben.
Wir werden nächstes Jahr wissen, nächstes Jahr zu Weihnachten singt Wölfi mit diesen Tapsen, wenn Katharina ihm das richtig beigebracht hat. Sehr fröhlich.
Ich habe immer noch nicht ganz verstanden, was diese Buzzer sind, aber ich werde es mir nochmal angucken.
Das ist ein Kommunikationsmittel. Deutsch, Hund und Deutsch.
Wo ich lernen kann.
Ja, und Deutsch, Deutsch, Hund.
Schön. Aber nur, wenn dein Sohn dazu auf dem Cello spielt.
Kriege ich. Kontrabass wird er tun, aber nicht Cello.
Ach so, hier
Cello ist zu klein.
Ach ja, es war ein Kontrabass. Entschuldigung, das war irgendein
riesiges Holzbein, größer als die Person, die es spielt.
Irgendwas mit so Saiten und aus Holz. Ja, ja, ja. Ich hatte es richtig. Ich hätte auch Klavier sein können.
Kriegst du viele Geschichten und Anekdoten erzählt auch?
Ja, aber nicht unbedingt aus der Hundeschule. Ja, ja, klar kriege ich einige Geschichten. Jetzt hast du mich jetzt so spontan, fällt mir gerade gar nichts ein.
Nee, aber habe ich mich gefragt, ob es insgesamt auch ist. Weil zum Beispiel, als ich Erste Hilfe Katze den Kurs gehalten habe dieses Jahr, also zweimal habe ich den, glaube ich, dieses Jahr gemacht. Und beide Male habe ich gemerkt, also klar schon auch, wenn wir zusammensitzen für Hund, dass jeder, der irgendwie was gut hingekriegt hat oder mal irgendwo auch eine dolle Frage hatte, weil er dachte, beim nächsten Mal wäre da Entwicklungspotenzial meiner Behandlungsstrategie oder so, dass man sich darüber austauscht oder gerade wenn man über schwierige Fälle spricht, dass jemand mal erzählt, was er schon erlebt hat oder so. Aber bei Katze war es halt ganz massiv auch diese Marotten und Tipps und Tricks, um das zu überlisten, zu wenden, da so viele Anekdoten erzählt wurden.
Ja, das glaube ich, bei Kant ist das normal, ne?
Ich meine, wenn man zu dir kommt, ist ja auch so, oder? Also man hat ja, also es kommen ja leider nicht so viele, wie wir festgestellt, glaube ich, generell, die einfach nur des Hobbys wegen für den Hund kommen. Ich glaube, der große Anteil ist doch ein Erziehungsauftrag im weitesten Sinne, oder? Würdest du denken, 50-50?
50-50.
Okay. Aber der Erziehungsauftrag mündet ja oft auch aus, wenn es nicht nur Welpe ist, aus und dann hörst du auch lustig. Also gibt es da auch Geschichten? Da wird doch bestimmt immer was. Das ist ja wie Friseur, da plaudert ja auch jeder aus dem Nähkästchen.
Das stimmt. Also sind bei den, jetzt gerade wie du sagst, Welpe, sind natürlich auch oft immer so ein bisschen ähnliche Geschichten, die man halt mit der Zeit mehr oder weniger schon kennt, ne? Von Schnappschildkrötenwelpen, die dann irgendwo sich wieder verbissen haben oder so. Dass je nachdem, wie die Geschichte rübergetragen wird, ist sie dann mehr oder weniger lustig, wenn der Hund sich irgendwo, verbissen hat in irgendeinem Hosenbein und die Leute laufen mit dem Hund im Schlepp irgendwo.
Ja, nicht? Passiert das wirklich? Ich dachte, das wäre so ein Comic-Ding.
Das scheint tatsächlich zu passieren. Ja, naja, ne, wenn man dann halt vielleicht auch mal den Tipp befolgt, dann den Hund einfach irgendwie, sag mal, stehen zu lassen, wenn er seinen Anfall hat und den Raum zu verlassen und dann, ja.
Hängt er da dran?
Der hängt da dran, ich kriege den Hund.
Dann muss man aber durch viele Räume gehen.
Genau, also das kann halt auch mal passieren, dass der dann halt da so gerade drinne hängt, dass man den Hund halt quasi eine halbe Stunde ein bisschen mitschleifen gefühlt. Das ist sicherlich auch ganz lustig, was sich da so bildlich vorstellt. Also wenn man das Problem hat, ich empfehle ich aber gerne mal hohe Gummistiefel anzuziehen, in denen sich der Hund einfach nicht verbeißen kann, wenn man wirklich so ein massives.
Echt? Und damit ist er erledigt?
Ja, das ist ja überhaupt nicht mehr lustig, ne? Wenn keiner schreit und wegrennt und die Hose nicht
kaputt. Ah, ist es tatsächlich viel komisches Verhalten, was in spielerischem.
Juhu, ja, es ist so erstmal normal, dass so ein kleiner Hund vielleicht mal irgendwo reinbeißt und wenn es dann.
Also der Wölfi hat das nicht gemacht.
Ah, der Wölfi war immer schon. Der war immer schon genau so, wie er heute ist, mit seinem blonden Lockenkleid. Liegt er friedlich schlafend, mit dem Pfötchen nach oben. Und lässt sich das kleine Wölfi-Bäuchlein kraulen.
Ja. Nee, aber okay, zurück zu den Schnappschildkröten.
Also, ja, ja, ja.
Nein, ist ein Spieltrieb am Ende oder ist das eine, ist es mehr?
Es kann Übersprung sein, es kann Spielen sein, es kann irgendwie einfach nur verrückt 5 Minuten sein. Aber es ist ja oft so, wenn das dann einmal auftritt, dann kann es natürlich sein, durch das Verhalten der Leute wird es vielleicht mehr, ne?
Du meinst brüllen, kichern,
genau.
Zuppeln, treten, Fotos machen. Ah, boah, bin ich gut, das mache ich wieder.
So ungefähr. Und dann wird es halt nachher immer mehr und dann hast du den Salat vielleicht oder so. Und dann vielleicht hättest du im Keim ersticken können. Aber gut, also sowas ist halt auch mal, wenn man sich das bildlich vorstellt, manchmal ganz lustig.
Ja.
Oder nachher, wenn der Mund groß ist. So.
Ja, das sind ja viele. Also die Ente fand ich an dem Tag, fand ich auch nicht so lustig.
Nein. Das ist es oft so, dass man die Sachen nachher lustig.
Ich war tatsächlich, habe auch ja mit Kollegen gesprochen, wie ich das jetzt rauskriegen soll, ne? Wie ich das differenzieren soll. Weißt du, so, das ist ja das. Ne? Ja.
Ja. Kann ich mir vorstellen. Ja, irgendwie muss man ja dann experimentieren, ne?
Also ich glaube, solange man Dinge tut, die niemandem wehtun und die niemanden drangsalieren, strangulieren oder irgendwas, ist das ja auch normal, glaube ich, ne? Also woher kommen denn auch neue Behandlungsmethoden und neue Ansätze und sonst was? Ja, nicht davon, dass man alles genauso macht wie vor 200 Jahren. Immer mal muss man ja ein bisschen abweichen vom Weg, während es weitergehen soll.
Ja.
Finde so lange, also ich habe da jetzt ja nicht irgendwie ein heißes, glühendes Eisen an den Fuß gehalten und muss gucken, ob die Abwehrreaktion normal ist oder so.
Sind wir froh, dass du das nicht gemacht hast. Vielleicht hätten wir dann einfach Zuhörer weniger.
Wahrscheinlich hätte ich es dann nicht erzählen.
Aber sowas macht sie sonst gerne.
Danke.
Das ist nur offen zugeben.
Sehr hilfreich, wie immer. Ein einfach toll Weihnachten mit dir einen Podcast aufzunehmen.
Ja, sonst noch Anekdoten. Was fällt dir noch ein? Du musst da schon viel mehr erlebt haben mit den ganzen Bibern und Schwänen und was gibt's denn noch für verrückte Tiere?
Also du der hast Tiger, dem ich seine Streifen wieder zusammengenäht habe. Das
ist auch so richtig. Das ist ja schön.
Ja.
Der hatte seine Streifen verloren, oder wie?
Ja, genau, wie das sonst mit dem Punkten. Nein, der hatte Der hat sich verletzt im Gehege tatsächlich und hat sich so blöd aufgerissen, dass der halt zwischen den Streifen zerfetzt war und dass die alle verschoben waren. Und dann war meine Hauptaufgabe in der Wundheilung halt auch, diese Streifen wieder so schön zusammenzunähen, dass sie wieder Tigerstreifen sind.
Wieder gestreift, ist nicht aus am Ende kariert gewesen.
Ja, das sieht doch doof aus, wenn der so unterbrochen und 2 Zentimeter nach hinten, das sieht doch doof
aus. Das geht nicht aus.
Also wäre ich Tiger, ich würde so nicht rumlaufen wollen.
Hätte ja Pilz tragen.
Echt, das ist ja peinlich. Geht nur noch links an der Wand, ist gar keine Stereotypie.
Ach Gott, die armen Tiger. So.
Yeah, also das war diese größere Gehegehaltung. Der hatte tatsächlich in dem Sinne gar nicht so Stereotypien, aber das fand ich schön.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Und als ich Studentin war ich auch schon mal im Zoo. Das war das erste, also ich hatte ja, muss ich sagen, ich glaube, Zoo ist schon auch so ein bisschen das, was ja irgendwie jedes Kind sich auch als es träumte, Tierarzt zu werden, vielleicht auch mal dachte, und dann mal einen Elefanten und dann mal einen Tiger oder so. Und als ich ich hatte viel Glück auch mit Elefanten und tolle Erfahrungen noch so, Protected Contact heißt es ja dann in Schlau. Es gibt ja Hands-on, Hands-off und Protected Contact bei Elefanten, also heißt, du gehst per se immer mit rein, heißt, du gehst nur, also durch ein Gitter, dass du dich berühren kannst, aber nicht, dass diese Tonnen auf dich niederprasseln können so direkt.
Mhm.
Oder halt hands-off heißt, du hast gar nichts mehr, hast gar nichts mehr mit denen direkt zu tun sozusagen. Und wir wussten damals, dass ich wahrscheinlich irgendwann, der Elefantenbulle war gesund, aber wir wussten, dass ich wahrscheinlich irgendwann ihn mal behandeln werde müssen. Und die sind ja nicht blöde, die wissen ja, dass der Tierarzt meistens nicht mit coolen Sachen kommt, ne? Mhm. Also gerade Elefanten sind da ja auch,
ja,
die haben die großen Ohren dann zurecht. Und daraufhin habe ich mit dem immer High Five geübt, wenn ich vorbeikam.
Oh.
Dann hat er mir mit seinem Rüssel einen High Five gegeben und dann habe ich eine Banane geworfen. Und so haben wir uns angefreundet. Und dann habe ich den tatsächlich 2-3 Jahre später nochmal wieder gesehen, 2 Jahre glaube ich. Und es ging noch.
Siehst du?
Ich habe gesagt,
High Five. Elefanten vergessen nicht, wer ein guter Mensch ist.
Oh, jetzt hat sie was Nettes über mich gesagt.
Ich habe nichts Nettes zu dir gesagt. Habe ich dir mal erzählt, dass mein Hund meinem Elefanten den Rüssel gebissen hat?
Der Hund, der jetzt noch hier ist, ein Vorgänger.
Der Hund, der ist schon bestimmt schon fast 30 Jahre tot.
Ey, aber ja. Wie kommt er dazu?
Genau, gute Frage. Damals, das war, ist ja schon ein bisschen her, damals gab es im Zoo die Aktion, die Zoobesucher konnten da irgendwie so in so Kistenbrot und Obst und sowas halt, ich weiß gar nicht, muss das dafür geben, eine kleine Spende oder so kaufen. Und dann durftest du da die Elefanten füttern hinter so einer Absperrung.
Mhm.
Und dann war ich diejenige, die den Hund, weil der Hund die ganze Zeit neben mir war, den Hund mit dabei hatte. Und dann standen wir da im Pool von Menschen und ich hatte meine Tüte mit den ganzen Früchten und Brotscheiben und freute mich über diese ganzen Rüssel.
Warst du noch Kind auch selber?
Ja, vor 30 Jahren war ich quasi Kind. Naja, ich war ein junges Mädchen.
Ja.
Nein, aber das muss schon länger als 30 Jahre her sein. Jetzt, wo du sagst, da war ich tatsächlich so Schülerin. Ne?
Ja, also Kind.
14, 15 oder so. Und der Hund neben mir, an der Leine, in dem Pulk Menschen, alles gut. Und dann kamen mir immer diese Rüssel von den Elefanten, weil die Hunde sind so schön. Die sind wunderbar. Aber das Problem war, dass dieser Rüssel tatsächlich plötzlich auf meinem Hund patschte, auf den Rücken des Hundes. Weil der einfach...
Keine Nutz.
So, genau. Und das war der Moment, wo dieser Hund sich, also der Hund war wirklich sehr friedlich, aber offensichtlich der
hatte sich ja wollte was
oben ein riesiger Rüssel auf seinen Rücken kam, die wusste überhaupt nicht, was das. Naja, auf jeden Fall macht es plötzlich ein riesen getröteter und gerührt. Der Elefant prustete und mit einem großen Terrain ist der dann da durch das Gehege galoppiert.
Ehrlich?
Ja, der hat sich auch erschrocken. Der Hund hat da eingeschnappt. Ich meine, das nicht, der Rüssel war noch dran. So.
Ja, klar, der hat ja wahrscheinlich auch im Affekt geschnappt.
Ja, wenn der sich jetzt auch verbissen hätte, wäre dann...
Dann wäre der wohl hier geknurrt, ja sicher.
Das wäre ein Problem. Nein, so schlimm war es nicht. Aber das war, hat mir sehr leid für den Elefanten. Der Pfleger hat dann noch darauf hingewiesen, dass er mit dem Hund besser aus der Gruppe rausgehen. Ach nee, das haben wir dann auch bemerkt. Ich glaube, heute wahrscheinlich wegen diesem Vorfall ist das gar nicht mehr erlaubt, im Zoo Elefanten zu füttern. Oder machen das noch mit? Ich habe keine Ahnung.
Ich glaube, was es bei uns gab, war, dass manchmal dann die Pfleger mit irgendwas noch rausgekommen sind, was eh noch am Tag verfüttert wurde oder so. Und dann haben sie das mal angeboten oder so. Aber ich weiß gar nicht richtig, aktiv selber Elefanten füttern. Muss ich sagen, ich habe einfach da eine sehr privilegierte, glückselige Stellung genossen in ein paar Jahren.
Nein, aber
was mache ich denn als erstes? Ich könnte das Nashornbaby streicheln. Ja, mache ich das.
Ja. Auch wenn die so ganz klein sind, da würde ich mir auch noch rantrauen. Weil sonst beim Nashorn.
Ja, aber auch das ist ja geschützt. Also man ist ja dann doch. Also, letztlich feige als Mensch. Man kann es auch Schutz nennen, aber letztlich ist ja auch feige, ne? Wenn man sich da solche Gitter, also das Gehege ist ja für unseren Schutz, nicht für den Nashornschutz.
Ja, ja, schon klar.
So, immer alles. Nee, also das war auch, sowas war auch immer schön.
Ja, was heißt feige? Ich gehe nun mal nicht zu einem Tiger oder so einem Nashorn, weil eben.
Aber warum? Man könnte es doch locker auf Hands-on trainieren.
Ja, aber
würdest du dem so wenig vertrauen? So, Frau Tiertrainerin halt, in Spee. Ich bin ja immer die, die das sagt.
Ich meine, eine gewisse Scheu. Ich habe ja, kennst du die Fotos, wie ich mit den Löwen?
Nein.
Siehste. So, aber auch da war ich noch ganz klein. Da war ich wirklich noch klein. Wie alt war ich denn da? 9? Da gab es auch so eine Fotosession. Man konnte sich tatsächlich auch wieder im Zoo, das war in Berlin damals, da konnte man zu den Löwen ins Gehege gehen. Die waren allerdings jetzt nicht ausgewachsen. Das waren so halbwüchsige Löwen.
Oh, die kann ja auch schon wehtun.
Ja, definitiv. Die war doch gar nicht so klein. Also jedenfalls im Größenverhältnis zu mir. Und der, ich kann jetzt ja nicht sagen, ich kenne mich nicht aus, aber der eine, da sieht man schon, dass der Mähne kriegt. Also so ganz babyhaft war er wohl nicht mehr. Das war, soweit ich das weiß, ein Männchen und ein Weibchen, bei denen wir da drinnen waren. Und da war dann auch so die Frage, wer möchte denn hier rein? Da kann man sich fotografieren lassen. Und da war ich natürlich... Und da hatte ich überhaupt keine Bedenken. Ich meine, in dem Alter sowieso nicht. Und ich weiß nur, dass mir gesagt wurde, ich darf sie bitte nicht anfassen. Ich wurde da auf eine Bank gesetzt, dann wurden beide Löwen so
drapiert quasi
an mich rangelockt, genau, vom Pfleger oder Trainer. Ne? Der hat dann noch so eine Stange gehabt, da gab es dann noch ein Leckerbissen für. Die haben sich dann neben mich gelegt. Der eine hat dann noch seine Pfoten so auf meinem Schoß. Ein Traum,
riesig.
Und der eine sitzt neben mir, der andere liegt so halb auf meinem Schoß und der neben mir sitzt, ist ungefähr 5-mal so groß wie ich. Und ich sitze dazwischen, also es war ein Traumerlebnis. Heute undenkbar, denke ich.
Ja, weil da aus diversesten Gründen.
Ja, genau, Lebensgefahr. Also
da Tiere und überhaupt.
Aber das war die Zeit, wo ich
hatten noch Fahrradlehrer
durfte.
Ja, bitte. Erzähl aus der Zeit, wo du noch ohne Fahrrad
also, oh Mann, noch ohne Fahrrad oder so. Der hatte Zähne, der Löwe, ja.
Ja, krass. Weil es gibt ja auch viele, die bei den, weiß ich nicht, wie man das jetzt immer politisch korrekt, aber Araber ist doch einfach nur ein Landsmann, oder? Darf man das so sagen?
Könnte ich sagen.
In Arabien?
Deutsch.
Weiß ich nicht. Ja, ne? Ich weiß nicht, wie das korrekt ist. Also dort. Die haben ja oft noch viele Tiere einfach als Prestigehaltung und so. Und da gibt es auch durchaus welche.
Die waren eine Hand, meinst du jetzt?
Ja, ja, genau. Die dann aber, wenn die im Privatverbund richtig halten oder haben wollen, dann nehmen die denen die großen Eckzähne raus. Ich meine nicht, dass die anderen natürlich gar nicht beißen können. Aber das muss ich sagen, finde ich dann schon auch krass. Ich meine, ich kann es emotional verstehen, warum man es tut. Ich finde es trotzdem absolut nicht in Ordnung.
Und die dann im Haus oder was?
Ja, gibt's ja. Es gibt ja diese Legende auch, dass wenn man denen nie Fleisch und Blut oder so füttert, dass sie das nicht haben, das kann ich mir nicht vorstellen. Das glaube ich, das ist so eine schöne Märchengeschichte für Kinder gewesen, als ich klein war, weil das widerspricht allem, was ich gelernt habe, sozusagen. Ich glaube schon, dass du die sozialisieren kannst auf dich. Ne? Es ist am Ende eine Handaufzucht, die du sozialisierst und solange da kein, also ich glaube immer noch, dass auch das im Riesen-Eklat für dich negativ ausgeht. Aber ja, klar.
Nein, du kannst, also ich denke auch, du kannst, meiner Meinung nach kannst du doch so ziemlich jedes Tier so sozialisieren oder dich gewöhnen oder eine Freundschaft aufbauen, auch wenn es potenziell gefährlich ist, dann frisst es vielleicht nicht dich, aber es wird sicherlich nicht zum Vegetarier, ne?
Nee, es gibt ja auch so ein, gibt wahrscheinlich mehrere, aber ich kenne einen auf YouTube, ich weiß nicht, wie er heißt. Ja, der mit denen spazieren geht, richtig in der Savanne und so.
sowas in der Art. Und ich glaube nicht, dass das so unwahrscheinlich ist. Es ist sicherlich so mit dieser Einstellung zum Tier und wie man damit umgeht. Aber trotzdem würde ich jetzt deswegen, nur weil es dieser Mann mit seinem Löwenrudel so wunderbar hinbekommt, würde ich jetzt nicht einfach mal eben, schon gar nicht in so einem Käfig, die verhalten sich ja eh anders.
Ich glaube, das ist es ja auch, ne?
Also so ein Löwe in einer freien Wildbahn, der pappsatt ist, dann sind die ja vielleicht auch nicht mehr so gefährlich, ne? Ich weiß es nicht. Nee, aber mich daneben setzen würde ich trotzdem nicht in freier Wildbahn. Aber es sind ja auch keine gezähmten Tiere, also von daher. Ich habe es ja auch einmal in meinem Leben erlebt, man kann nicht
alles. Aber die Füße sind toll, oder? Diese Füße sind unglaublich, ne? Ja, das weiß ich noch, als ich Studentin war, waren wir zwei Praktikantinnen beim Zootierarzt. Und dann musste da irgendwas in Narkose geguckt werden, ich weiß gar nicht was. Und dann fragte er, wer operieren, also die OP-Assistenz haben will oder wer die Narkose überwachen wollte. Und natürlich, eigentlich hätte ich als Arzt sagen müssen, ich will natürlich assistieren. Ich dachte mir, nein, ich will die Narkose überwachen, ich muss die Lippe hochnehmen, ich muss in die Ohren gucken, ich muss die Füße anschauen. Oh, und dann habe ich eine halbe Stunde da meditieren, diese Narkose überwacht und alles befummelt. Was
schön. Aber die stinken, ne?
Schon, man stinkt wie ein Iltis als Zootierarzt, ja.
Glaube ich schon. Löwe, der, ja.
Ja, das dafür.
Na ja, gut, ich habe sie auch.
So. Hast du noch eine Anekdote auf Lager? Sonst entlassen wir alle bald in ihren Weihnachtsbraten.
Na los, lass sie zum Weihnachtsbraten. Ich hoffe, es ist kein Ende. Ich bin pro Ente. Und
ich hätte diese Geschichte doch nicht erzählen sollen. Fandest du sie schlimm, wirklich, die Geschichte?
Nein. Der Ente geht es ja heute gut.
Na, auch so? Fandst du das schlimm? Nein. Ich fand das weder tierschutzrelevant noch sonst irgendwas. Gut. Ja, Katharina hätte die einfach ein halbes Jahr lang trainiert, bis die von sich aus die Flügel dran gelassen hätte.
Genau. Hätte man alles auch triggern können, ja, aber nein.
Und dann schon hätte man nach 6 Monaten gewusst, ob die wirklich laufen kann.
Das sieht man, sonst hätte ich ja einen Rollstuhl gebaut.
Das hätte ich auch gekonnt. Es gibt ja diese Schildkröten auch mit Legosteinen.
Ja, und das habe ich schon mal gesehen. Die hat ja plötzlich unheimlich schnell diese Wohnung
klickt. Bergab vor allem.
Ach ja, kann man schon schöne Sachen erleben.
Ja, und man könnte, also so ein Kram, ich glaube, so ein Kram kann ich auch noch, diese Begegnungen, die ich so wundervoll finde mit Tieren, einfach davon, glaube ich, vergesse ich viel mehr als von, davon vergesse ich viel weniger als von diesen Anekdoten, ja, wie die implodierte Katze oder sowas. Ne?
Stimmt.
Dass diese Erlebnisse direkt mit
das Tieren. Das man nicht, wenn man einen Löwen auf dem Schoß hatte oder so. Ist mein Traum meines Lebens, ist noch mit einem Delfin zu schwimmen.
Bitte. Auch wenn das tierschutzrechtlich auch fraglich
ist. Ich weiß, deswegen mache ich es ja auch nicht. Und auch deswegen, weil wir in Detmold gar keine
Delfine haben. Wenn ihr uns nächstes Jahr ein Vierteljahr nicht hört, weil wir ein riesen Aquarium ausbuddeln.
Mit Delfin. Artgerecht.
Nee, das stelle ich mir auch wundervoll vor. Ja, also tatsächlich muss ich sagen, wäre mein Traum da eher auch mit Tieren in der Wildbahn.
Freunde, ja, dann meine ich jetzt eigentlich nicht in so einem kleinen Becken da.
Nee, ich meine, das wäre ja das Schönste. Ich habe, so wie der Nasenbär, ne? Das muss ich, weißt du, wenn du einfach quasi mitbuddeln darfst, das ist halt noch mal was ganz anderes, als wenn die das irgendwie gelernt haben, also mit dir zu interagieren. Das, ja. Also davon könnte ich jetzt noch ein paar Stunden erzählen.
So, und an dieser Stelle auf. Genau. Die Leute haben noch zu tun.
So. Heute nur noch Schönes.
Genau.
Genau. Denkt dran, Weihnachten ist das Fest der Liebe und der Freude. Ihr sollt schöne Sachen machen. Nicht in dem ganzen Weihnachtstrubel untergehen. Genießen, wer auch immer unterm Baum sitzt und da sitzen soll, dass er da ist.
Wer sitzt denn da?
Also
unter dem Baum.
Nein, ich meine, es gibt ja so viele, die unterwegs sind und dann sagen, puh, dann müssen wir noch hierhin und dahin und dorthin und eigentlich habe ich gar keine Lust. Und dann hast du am Ende schon nach den 2 Weihnachtstagen gedacht, boah, könnte ich nicht einfach mal so. Und deswegen dachte ich, wünschen wir vielleicht jedem
Entspannung.
Ein paar Stunden genauso zu genießen, wie es gedacht war.
Genau, mit der Familie und dem Tier.
Man holt sich das Leben und das Licht ins Haus und genießt es. Das war ja die Idee des Baumes.
Das war die Idee. Guck mal, wie das dazugelernt. Ja, dann einen schönen
Weihnachtsabend. Ja. Genau. Und wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder. Weil wenn ich richtig rechne, ist die nächste Folge Silvester. Wir hören uns dieses Jahr noch. Ich dachte, es wäre Neujahr. Guck mal, mit 10er Übergang ist auch was schwierig, ne?
Nee, das muss ja. Nee,
ist 31, hast du recht.
Ja.
Also, den hören wir noch, bevor es knallt und zischt. Und genießt die Weihnachtszeit.
Bis dahin.
Tschüss.